Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
I like to go to school because my future is in school. If I don't go to school, I don't know where I will help my mother and father.
Ich würde gern zur Schule gehen. Da ist meine Zukunft. Aber ich gehe nicht zur Schule, denn ich weiß nicht, wo meine Mutter und mein Vater sind. Das sagt Celestine, eine 15-Jährige aus Kamerun. Sie ist eine von mehr als 850.000 Kindern und Jugendlichen, die nicht mehr zur Schule gehen können. Wie es dazu kommen konnte, ist ein Thema in Campus und Karriere. Heute mit Regina Brinkmann. Hallo. Wissenschaftsfreiheit, das war ein zentrales Thema beim Jahrestreffen der 250 Hochschulrektoren und Universitätspräsidenten Anfang der Woche in Hamburg. Ein Thema, was die Hamburger Universität in ihrem 100. Jubiläumsjahr gerade sehr umtreibt. So hatte die Rückkehr des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke auf seinen Lehrstuhl ja bundesweit Schlagzeilen gemacht. Zwei Vorlesungen konnte Lucke nicht ungestört halten, die weiteren werden nun von der Polizei geschützt. In seiner Festrede in Hamburg betonte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dass Universitäten keine Elfenbeintürme seien, sondern Räume der politischen und geistigen Auseinandersetzung.
Natürlich werden in diesem Raum die aktuellen Konflikte, die in einer Gesellschaft virulent sind, gerade an einer Universität, besonders deutlich artikuliert und auch ausgetragen.
Dabei sei es aber wichtig, die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit zu achten und nicht zu missbrauchen, so der Appell des Bundespräsidenten. Ein Thema, zu dem sich heute in Berlin die Vertreter der HAK in einer Pressekonferenz positioniert haben. Mehr dazu von Christiane Habermals.
Das Thema Rede- und Meinungsfreiheit wurde intensiv diskutiert in Hamburg. Wie politisch darf die Wissenschaft sein? Wie steht es um die Streitkultur und wer entscheidet darüber, wer an Hochschulen sprechen darf oder nicht? Wissenschaft trage eine große Verantwortung dafür, dass Meinungsvielfalt in der Gesellschaft erhalten bleibt, erklärte HRK-Präsident Peter André Alt. Damit werde es jedoch in der aktuellen Situation auf vielen Campi zunehmend schwieriger. Derzeit sehe man Bedrohungen des freien Diskurses von zwei Seiten.
Im Rahmen einer missverstandenen Political Correctness kann es zu bestimmten Restriktionen kommen, genauso aber auch was populistische Vereinfachung angeht. Es gibt leider ein größeres Spektrum mittlerweile von Verletzungen auch der freien Rede an Hochschulen und wir müssen sehr darauf achten, dass diese freie Rede als ein herausragend wichtiges Gut geschützt wird.
Dass es bislang kaum klare Regelungen über den Umgang mit dem Rede- und Vortragsrecht etwa von Politikern an Hochschulen gibt, macht die Sache nicht leichter. Jede Alma Mater, zum Teil jeder Fachbereich, handhabt das Thema anders. Bis zum Frühjahr will man nun Best-Practice-Beispiele sammeln, den Meinungsaustausch vorantreiben, erklärte Alt.
Ich empfand es immer als hilfreich, dass wir an der Freien Universität da eine sehr strikte Linie hatten, die besagte, natürlich wollen wir auch die Möglichkeit schaffen, Politiker und Politikerinnen an eine Hochschule, an unsere Universität zu laden, wenn die Studierenden, die Fachschaften das wollen oder wenn es auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber wollen, ist das völlig sinnvoll. Nur wir möchten es einbetten in die Priorität des wissenschaftlichen Diskurses und das heißt einbetten in eine Lehrveranstaltung, sei es ein Seminar, eine Vorlesung.
Ein weiteres wichtiges Thema auf der Jahresversammlung, Frauen in der Wissenschaft. Die sind nämlich leider immer noch nicht so stark vertreten, wie es wünschenswert wäre. Insbesondere für Führungspositionen gilt weiterhin, je höher die Gehaltsstufe und je einflussreicher die Positionen, desto dünner wird die Luft für Frauen. Erst ein Viertel der Hochschulleitungen sind in Frauenhand. Damit ist die Quote immerhin noch besser als in der Professorenschaft. Da liegt sie nur bei 23%. Beim Bemühen, die Gremien möglichst paritätisch zu besetzen, stoße man schnell an Grenzen, erklärte Petra Meyer, Rektorin der Hochschule Stralsund. Die wenigen Frauen, die überhaupt da seien, seien durch Gremienarbeit sehr stark belastet. Noch dazu säßen sie eher in den unwichtigeren und weniger sichtbaren Gremien, die aber genauso viel Arbeit produzieren. Das müsse sich dringend ändern. Frauen müssten mehr Unterstützung erfahren, um in die erste Reihe zu wechseln, beschloss nun die HRK. Eine feste Quote, über die auch viel diskutiert worden sei, sei jedoch gerade in Fachbereichen mit geringem Frauenanteil wenig sinnvoll, erklärte die Ingenieurswissenschaftlerin.
Wir haben eine einzige Professorin unter 24 Professoren. Diese Dame ist tatsächlich sowohl in der Gleichstellungskommission als in jeder Berufungskommission. Wir wollen sie auch nicht in der Lehre reduzieren, weil wir brauchen Frauen in Vorbildfunktion, eben gerade in der direkten Ansprache an die Studentinnen.
Immerhin, Instrumente wie das Professorinnenprogramm oder das Mentorenprogramm zeigen Wirkung, sagte Meyer. Allerdings viel zu langsam. Pro Jahr steige der Frauenanteil in der Wissenschaft nur um 1%. Und die Frauen der ersten Generation würden jetzt schon vermehrt in den Ruhestand gehen. Im Streit um die Stellenbefristungen im Mittelbau bemühten sich die Hochschulrektoren um moderatere Töne als noch vor kurzem die Kanzler. Angesichts der Verstetigung der Mittel aus dem Hochschulpakt habe man jetzt mehr Spielraum, um mehr Dauerstellen und längere Vertragslaufzeiten zu schaffen, erklärte Alt. Allerdings müsse eine Balance gefunden werden, damit auch künftige Generationen noch Zugang zu Promotion und weiterführenden Qualifikationsstellen hätten. Er persönlich halte eine Zielzahl von 30-35% unbefristeter Stellen im Mittelbau für vorstellbar. Allerdings nur für große Universitäten.
Der Islamunterricht in Hessen, der wird ja auch vom Moschee-Verband DITIB mitgeprägt. Doch ob der Verband sich weiter einbringen darf, hängt ganz entscheidend davon ab, ob er glaubwürdig versichern kann, dass er unabhängig ist von der türkischen Religionsbehörde in Ankara. Das hatte die hessische Landesregierung gefordert. Sollte das nicht der Fall sein, droht Hessen, den Kooperationsvertrag aufzukündigen und DITIB Hessen mit einer Klage. Ein Ende dieser Kooperation würde aber auch bedeuten, dass sich der bislang bekenntnisorientierte Religionsunterricht zu einem rein säkulären entwickeln dürfte. Auf diese mögliche Situation hat sich das Land mit einem Modellversuch bereits vorbereitet. Ein Unterrichtsbesuch von Ludger Fettkau.
Gab einmal einen Jungen, er wurde auf seiner Schule gemobbt, weil er nicht so schön aussieht. Es war sehr traurig, seine Eltern konnten sich nicht eine Schönheits-OP leisten. Er hatte keine Freunde und wenn er welche hatte, dann wurde er immer benutzt.
So beginnt eine Geschichte über Freundschaft und Liebe, die vielleicht demnächst in einen Rap-Song mündet. Geschrieben hat sie ein Schüler der 7. Jahrgangsstufe der Ernst-Reuter-Schule 2, einer Gesamtschule in Frankfurt am Main. Seit Beginn des Schuljahres findet in Hessen ein Projekt mit zunächst 144 Schülern in 7. Klassen statt. Es geht um einen Islamunterricht in rein staatlicher Regie für den Fall, dass die bisherige Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Moscheeverband DITIB demnächst eingestellt werden sollte.
Ein Moschusduft. Hat jemand eine Idee, was Moschusduft? Habt ihr eine Idee, was das ist?
Die Lehrerin Nurda Gülçeri fragt die Schülerinnen und Schüler nach Inhalten eines Satzes des Propheten Mohammed. Es geht im Islamunterricht um das Thema Freundschaft. Der Kern dessen, was der Prophet lehren will, Umgang mit guten Freunden, ist wie Vergnügen für die Sinne, während falsche Freunde an den übelriechenden Schmelzofen eines Schmiedes erinnern können.
Okay, was ist denn ein Schmied?
Fatma meldet sich und sagt, dass ein Schmied Schwerter herstellen kann.
Und könnt ihr euch vorstellen, oder vielleicht kennt es auch jemand, wie riecht denn etwas, was so verbrannte Eisen ist?
Auf einem Sofa an der Seite des Klassenraumes sitzt Nurgül Altuntasch. Die Regierungsdirektorin arbeitet im hessischen Kultusministerium als Referentin für schulfachliche Kirchen- und Religionsangelegenheiten sowie Ethik. Zusätzlich kümmert sich die ehemalige Lehrerin für die Wiesbadener Landesregierung um interkulturelles und religiöses Lernen. Während der Islamunterricht weiterläuft, erklärt Nurgül Altuntasch leise, dass man auch nach einem möglichen Ende der Kooperation mit DITIB Hessen viele der bisher rund 80 aktiven Lehrkräfte aus dem bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht für den neuen staatlichen Islamunterricht übernehmen will.
Wenn die bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht gerade DITIB Hessen nicht mehr vorhanden sein sollte, werden wir versuchen, diese Religionslehrerinnen und Lehrer für das neue Fach zu qualifizieren und fortzubilden.
Im neuen rein staatlich organisierten Islamunterricht wird auf bestimmte Bekenntnisrituale, etwa Begrüßungs- oder Gebetsformeln, verzichtet. Ansonsten bleiben die meisten Inhalte unverändert. Nurda Gülçeri hat in der Frankfurter Gesamtschule neben Mathematik und Biologie bisher auch bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht gegeben. Nach der Stunde im Lehrerzimmer erklärt sie, dass viele muslimische Eltern im Stadtteil erst einmal verunsichert waren. Denn der rein staatliche Unterricht ohne Einbeziehung eines Moscheeverbandes ist ungewohnt.
Religion ist was sehr Privates auch, ja, und da möchte man nicht, dass das Kind irgendwie von nicht wissenden Menschen unterrichtet wird. Deswegen gab es auch bei uns sehr große Fragezeichen, aber die haben mich aufgrund meiner Person, weil ich an dieser Schule schon seit 6 Jahren bin, die kennen mich also auch schon vorher, noch bevor ich den islamischen Religionsunterricht angeboten habe. Und dann entstand so eine gewisse Vertrauensbasis, sodass sie dann weiter ihre Kinder weiterhin angemeldet haben.
Nurgül Altuntasch aus dem hessischen Kultusministerium hatte zuvor im Klassenzimmer schon betont, wie vorteilhaft es ist, dass die Lehrkräfte für den neuen, nicht bekenntnisorientierten Islamunterricht in den entsprechenden Stadtteilen schon bekannt sind.
Und diese Lehrkräfte, die wir jetzt speziell für das neue Fach ausgebildet haben, wissen, dass bestimmte rituelle Unterrichtseinheiten nicht vorhanden sind, aber was den Eltern ganz wichtig ist, dass eine religiöse Bildung vorhanden ist.
Es wird noch ein paar Unterrichtsstunden dauern, bis die ersten Rap-Songs über Liebe und Freundschaft ganz fertig sind. Doch im Islamunterricht in der Jahrgangsstufe 7 der Gesamtschule in Frankfurt am Main wird kräftig weiter an den Inhalten gebastelt.
Wer mitfühlen und zuhören kann, ist offen für die Ehrlichkeit.
Denn die Freunde werden immer bleiben, ob in guten oder schlechten Zeiten.
Den perfekten Sound liefern, das wollen wohl eigentlich alle Musiker, Sänger und Produzenten. Sie investieren dafür in Technik und die wird immer besser. Wird da vielleicht noch überhaupt ein Tonmeister, eine Tonmeisterin gebraucht? Und wenn ja, wer studiert das noch? Wie sind die Jobaussichten? In Detmold, im ostwestfälischen Detmold also, gibt es deutschlandweit das älteste Institut dafür, benannt nach dem legendären Tonmeister Erich Thienhaus. Er hat es vor 70 Jahren an der Hochschule für Musik gegründet. Blanka Weber hat sich für uns dort umgehört.
Dünn, eng. Ja.
Stephanos Ioano sitzt mit Kommilitonen in einem Tonstudio der Hochschule für Musik in Detmold. Zum Beethoven-Jahr 2020 soll eine CD entstehen. Ihr Job ist es, den selbst aufgenommenen Ton zu schneiden und zu mischen. Vor ihnen Boxen und Bildschirme, ein 3 Meter langes Tonpult mit dutzenden Reglern, Schaltern und Tasten.
Die Zeit, wo man hier einen Abschluss gemacht hat und halt dann direkt am Rundfunk eine Stelle bekommen hat, die ist halt vorbei. Also was es jetzt ist, ist, dass wir alle ziemlich freiberuflich arbeiten nach dem Studium.
Und manche tun das bereits während des Studiums. Das dauert 8 Semester für den Bachelor mit dem Titel Musikübertragung Tonmeister plus nochmals 2 Semester für den Master Musik- oder Klangregie.
Halt mal kurz an, nochmal. So, jetzt ist Ihre Meinung noch gefragt. Wir haben noch gar nicht gehört.
Stephanos Ioano studiert im 7. Semester und hat kürzlich schon für eine Produktion einen Preis vom Verband der Deutschen Tonmeister erhalten.
Also wir kommen schon alle von der Musik her. Das ist auch ziemlich wichtig, glaube ich, weil die Technik ist inzwischen so leicht zu beherrschen. Das kann man schnell lernen, aber die Musik, das ist schon ein langjähriger Prozess, dass man selber auch Musiker wird.
Seit 15 Jahren spielt er selbst Klavier und belegt das Fach auch an der Hochschule in Detmold. Das muss er auch, denn ohne diese Musikgrundlage wird hier niemand zum Tonmeister qualifiziert.
Ich wechsle direkt mal die Abhörung.
Ist die Klarinette zu markant, das Cello zu weit hinten? Es geht um Klangräume, um Schall und Akustik, um einen Gesamteindruck, der erst für Hörer perfekt ist, wenn Mikrofone richtig gesetzt und alle Instrumente am Ende gleich gut wahrgenommen werden. Genau deshalb gibt es diese beiden Bereiche in der Ausbildung, Musik und Technik.
Unser Hauptfach Gehörbildung, Musiktheorie, Musikgeschichte und so weiter. Zum anderen die naturwissenschaftlichen Fächer, Elektrotechnik, digitale Audiotechnik, Signaltheorie. Und dann gibt es die praktischeren Anteile hier, wo wir selber aufnehmen und an Projekten arbeiten, die wir dann zeigen.
Aber das war Samstag 2.
Auch Julius Gass studiert hier. Seine Leidenschaft gehört der Popmusik. Und genau die möchte er als Tonmeister später perfekt hörbar machen. Er lernt Jazzgitarre im Haupt- und Klavier im Nebenfach.
Ich habe vor dem Studium schon ein bisschen angefangen und mich dann quasi erst für das Studium entschieden, um eben einfach noch tiefgreifendere Erfahrungen und Hintergrundwissen zu sammeln, was mir eben vorher auch gefehlt hat.
Von Klavier zu AB oder?
Ob Klassik oder Popmusik, die Zeit seit der Gründung des Instituts vor 70 Jahren hat sich gründlich geändert. Knapp 10 Studierende werden pro Jahr angenommen, 5-mal so hoch ist die Zahl der Bewerber. Und eines treibt sie alle um. Wenn die Software immer perfekter und die Equalizer, also technische automatische Korrekturen für ein Instrument, immer besser werden, braucht man dann noch Tonmeister?
Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz natürlich dahingehend lernen wird und dass die Entscheidungen, die dann getroffen werden, immer besser werden. Aber am Ende, bis eine künstlerische Entscheidung von der künstlichen Intelligenz getroffen werden kann, braucht es, glaube ich, noch sehr lange. Und spätestens da ist der Punkt, wo man dann definitiv jemanden braucht, der weiß, was er da tut. Weil genau die technischen Parameter sind die eine Sache, die künstlerischen Entscheidungen die andere.
Auch wenn der berufliche Titel Tonmeister nicht geschützt ist. Julius Gass setzt genau auf diese Ausbildung und bekommt jetzt schon Dutzende Anfragen von Freunden und Musikerkollegen, die lieber etwas mehr vorab investieren und dann auf Augenhöhe mit einem menschlichen Gegenüber arbeiten wollen.
Campus und Karriere. International.
Ein Recht auf Bildung, das sollten Kinder und Jugendliche weltweit haben. So sieht es jedenfalls die UN-Kinderrechtskonvention vor. Die wurde heute genau vor 30 Jahren in New York verabschiedet. Wie weit jedoch Anspruch und Wirklichkeit vielerorts noch auseinanderliegen, zeigt sich zum Beispiel in Kamerun. Seit fast 3 Jahren schwelt in dem westafrikanischen Land ein Konflikt zwischen englisch- und französischsprachiger Zone. Mit fatalen Folgen. Hunderttausende Kinder und Jugendliche können inzwischen nicht mehr zur Schule gehen. Dunja Sadaki hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Während andere Kinder und Jugendliche schon längst in der Schule sitzen und lernen, passt Celestine auf das Baby ihrer Tante auf. Seit einiger Zeit lebt die 15-Jährige in Mabanda, einem Vorort von Douala, der größten Stadt- und Wirtschaftsmetropole Kameruns. Zur Schule geht Celestine schon seit Jahren nicht mehr. Eigentlich kommt sie aus dem Dorf Isu im englischsprachigen Teil Kameruns. Aus der Region, in der vor 3 Jahren ein blutiger Konflikt begann. Sie haben unser Haus niedergebrannt. Als die Armee in unser Dorf kam, haben sie unsere Brüder und Schwestern getötet. Wir konnten nichts tun. Alles beginnt vor 3 Jahren mit Protestmärschen. Die anglophone Minderheit im Land, immerhin 20% der Kameruner, klagt über soziale und wirtschaftliche Vernachlässigung. Die Antwort der Regierung: Demonstranten werden verprügelt, kritische Politiker eingekerkert. Heute versinkt der englischsprachige Nord- und Südwesten Kameruns in einem Guerillakrieg. Während einige Kameruner aus dem anglophonen Teil mehr regionale Mitbestimmung wollen, gibt es Separatisten, die einen unabhängigen Staat namens Ambazonien fordern. Der Kampf zwischen Separatisten und Armee verbreitet seitdem Angst und Schrecken in der Region. Der Armee wird immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Die Rede ist von Sammelerschießungen und Folter. Das Ergebnis nach 3 Jahren Kampf zwischen Aufständischen und Armee: Tausende Tote, Hunderttausende Binnenvertriebene, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Marixi Mercado, Sprecherin des Kinderhilfswerks UNICEF.
Around 1.9 million people, about half of whom are children.
Wir schätzen, dass ungefähr 1,9 Millionen Menschen, von denen die Hälfte Kinder sind, Hilfe brauchen. Das ist eine Steigerung von 80% im Vergleich zu 2018. Was als politische Krise im Nordwesten und in den südwestlichen Regionen begann, hat sich schnell zu einer humanitären Notlage entwickelt. 3 Jahre Gewalt und Instabilität im Nordwesten und Südwesten Kameruns hinterlässt nun mehr als 855.000 Schüler, die nicht zur Schule gehen können. Eine sehr realistische Angst vor Gewalt hindert Eltern daran, diese Kinder zur Schule zu schicken und Lehrer und Angestellte zur Arbeit zu gehen. Im laufenden Schuljahr sollen die meisten Grund- und Regelschulen im Nord- und Südwesten des Landes geschlossen sein. Die Hilfsorganisation warnt, bei unbeschulten Kindern steige das Risiko, Opfer von Ausbeutungen und Missbrauch zu werden. Damit sind junge Menschen wie die 23-jährige Trifina gemeint. Sie ist erst vor kurzem in Mabanda angekommen, stand kurz vorm Abitur, als der Konflikt sie von zu Hause vertrieb. Ich war Schülerin, aber wegen der Krise konnte ich nicht weitermachen, weil Schulen deswegen geschlossen wurden. Und hier ist es nicht leicht, Geld zu sparen, um in die Schule zu gehen. Deswegen gehe ich auch nicht mehr in die Schule. Ich versuche zu überleben und mache ein paar kleine Jobs. Was Trifina mit diesen kleinen Jobs meint, ist Prostitution. Viele Kinder und Jugendliche bieten Sex gegen Geld oder werden kleinkriminell, um über die Runden zu kommen. Viele sind traumatisiert, haben Schreckliches erlebt, wie Trifinas Freund, der anonym bleiben möchte. Sie leben zusammen in einem kleinen Zimmerchen.
There were a lot of gunshots. People were being kidnapped.
Es gab viele Schüsse, Leute wurden entführt, Schulen geschlossen, die Wirtschaft war am Boden, nichts funktionierte mehr. Deswegen habe ich den Nordwesten verlassen, um herzukommen.
So that made me now to leave Northwest before coming here.
Diese Kinder und Jugendlichen überhaupt wieder in die Schule zu integrieren, sei schwierig, sagt Schuldirektor Flaubert Kemfak aus Mabanda. Wir haben festgestellt, dass diese Kinder immer gewalttätiger werden. Die Kinder kommen mit Messern und Rasierklingen in die Schulen. Und deswegen haben wir angefangen, systematisch die Schüler zu durchsuchen. Auch um ihnen klarzumachen, dass Schule ein Ort ist, wo man sich sicher fühlen kann, wo man hinkommt, um etwas zu lernen. Hier gibt es keine Gewalt. Inzwischen versucht ein einberufener nationaler Dialog in der Hauptstadt Yaoundé, eine Lösung für den Konflikt im Land zu finden. In der Diskussion, die englischsprachigen Regionen Kameruns sollen mehr Autonomie erhalten. Ein Ende des Konflikts ist aber nicht absehbar. Die Separatisten haben das Forum boykottiert. In Mabanda kommen währenddessen jeden Tag neue geflüchtete Kinder und Jugendliche an. Für alle in Kamerun, die den Weg in ein Klassenzimmer nicht finden werden, hat das UN-Kinderhilfswerk UNICEF angekündigt, Schulmaterial in Form von Radiokursen anzubieten. Das könnte auch eine Lösung für die 15-jährige Celestine sein, die jahrelang kein Klassenzimmer mehr betreten hat.
I like to go to school because my future is in school.
Ich will zur Schule, denn da ist meine Zukunft. Aber ich gehe nicht zur Schule, denn ich weiß nicht, wo meine Mutter und mein Vater sind.
Eindrücke aus Kamerun von Dunja Sadaki. Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hier im Anschluss geht es ja gewissermaßen etwas schleimig weiter mit Corso Kunst und Pop, darin ein Gespräch über die Kulturgeschichte des Schleims.